Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion.
Heute mit Tobias Niebergall. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Daniel.
Ratsmitglied für den Wahlkreis, das darf ich mich nicht wieder verhaspeln, Bückehöhe und?
Und Wüstenhagen.
Und Wüstenhagen, genau. Das ist ja, wieso sind das eigentlich zwei Wahlkreise? Oder so eine Art Kombi-Wahlkreis, ne?
Ja, das ist im Prinzip wie im Südbezirk relativ häufig oder generell wie in der Stadt. Hauptstraßen teilen gerne mal Wahlbezirke und dieser Wahlkreis umschließt Teile vom Hohen Hagen, also zum Beispiel die Sophie-Scholl-Schule ist gerade an der Grenze und das geht dann im Prinzip alles bis zur Autobahn, also das große Gewerbegebiet, wo die Feuerwehr sitzt zum Beispiel, das ist Teil des Wahlkreises. Da haben wir auch weiter südlich gelegen, die Siedlung Bückehöhe, eine der ältesten Siedlungen im Südbezirk. Und dann das neuere Viertel, Mixhieben, taucht im Namen zwar nicht auf, ist aber eigentlich der Kern des Wahlkreises, was auch im Wahlkampf immer wieder zu lustigen Momenten geführt hat, wenn die Leute irritiert waren, warum sie denn Post vom Kandidaten für die Bückehöhe und Wüstenhagen bekommen, sie aber eigentlich alle denken, sie wohnen in Mixhieben. Das fehlt einfach im Namen des Wahlkreises. Das passiert schon mal in der Kommunalpolitik, dass es da zu solchen Sonderweiten kommt.
Wieso ist Mixhieben der Kern des Wahlkreises?
Das ist im Prinzip das größte Viertel. Dort sind ja diese größeren Mehrfamilienwohnhäuser, sprich mengenmäßig, zahlenmäßig wohnen dort einfach die meisten Menschen im Wahlkreis. Und es ist ein Stadtviertel, was zu einer Zeit damals in den 60er, 70ern ungefähr entstanden ist. Und genau deswegen würde ich sagen, ist aus meiner Sicht das der Kern des Wahlkreises.
Wenn man jetzt diese Eckpunkte mal nimmt, da sind wir ja schon mittendrin, ne? Mhm. Also Mixhieben, wie du es beschrieben hast, dann Hohenhagen mit ja auch vielen Einfamilienhäusern, Bückehöhe noch wieder anders aufgebaut, dann haben wir auch noch die so, ich sag mal so, auf dem Knapp ist ja Industrie, glaube ich, viel Industriegebiet, genau. Ist ja gar nicht, also da, wobei da auch Menschen wohnen, da sind auch Wohnhäuser, glaubt man gar nicht, genau. Aber das wirkt ja so schon heterogen, oder? Also was macht denn so die Dynamik dieses Wahlkreises eigentlich aus?
Ich finde, das ist relativ interessant, weil der Wahlkreis steht so ein bisschen für die beiden Gesichter von Remscheid. Man hat zum einen die großen Gewerbegebiete, die für die Industrie stehen. Mhm. Wir haben zum Beispiel das Berufsbildungszentrum, das BZI dort, wo viele junge Menschen für Industrieberufe ausgebildet werden. Auch ich war dort in meiner Grundausbildung, durfte ich dort ein Jahr sein und zu vielen Lehrgängen. Und auf der anderen Seite ist Remscheid ja auch eine Wohnstadt und man hat dort die Wohnviertel, die auch zeitlich gesehen immer verschiedenen Ursprung haben. Also man hat natürlich teilweise ganz alte Wohnhäuser, wenn man jetzt mal Länderbreitstadt sich anschaut. Mhm. Der Südbezirk ist ja so ein bisschen für mich sinnbildlich für das Großwerden von Remscheid zu einer Großstadt. Denn dort sind halt diese großen neuen Viertel der Nachkriegszeit entstanden. Mhm. Und ich finde, das ist dort ganz gut zu erkennen, auch insbesondere, weil ich die Wohnviertel, auch wenn man sich erstmal denkt, okay, es sind große Wohnblocks, es ist aber auch aus meiner Sicht vergleichsweise viel Grün dabei oder man ist schnell im Grün, in Wäldern, in den Tälern.
Absolut.
Was dort auch Lebensqualität hat, was man, glaube ich, in Remscheid manchmal gar nicht so zu schätzen weiß. Aber wenn man in wirklichen Großstädten ist, Berlin und Co., da ist das anders da, würde ich sagen.
Und du bist ja auch an einer der Hauptverkehrsadern, ne? Also das ist ja alles durchzogen von der Achse Lennep-Remscheid sozusagen so, ne? Spielt sowas eigentlich dann, also für dich jetzt auch im Wahlkampf, war das logistisch eigentlich ein Thema, wie du dich da bewegt hast sozusagen? Also immer, musst du ja immer auch den Verkehr geben sozusagen. Du kannst ja nicht irgendwo sagen, das ist jetzt mein Wahlkreis, pack jetzt mein Auto und dann bin ich da, sondern du musst ja schon.
Genau, also ich bin im Wahlkreis oder im Wahlkampf, schon durch den Wahlkreis habe ich mir immer so mehrere Ecken ausgesucht. Mhm. Also ich habe mir, weiß nicht, an einem Nachmittag die Bückehöhe vorgenommen, dort zu verteilen, da Haustürwahlkampf zu machen, dann das Gebiet auf dem Knapp, Überfeld, Wüstenhagen, und Mixhieben an sich auch. Also es ist schon von Vorteil, wenn man mobil ist. Ich habe es aber auch zu Beginn des Wahlkampfs gemacht, dass ich einmal eine Runde mit dem Fahrrad durch den gesamten Wahlkreis gefahren bin. Weil wenn man ja dann doch eine kleinere Geschwindigkeit hat und auch wenn ich eigentlich vorher immer dachte, ja, ich kenne mich ja aus, weil ich selber im Südbezirk groß geworden bin, also aufgewachsen, man erkennt doch immer wieder irgendwelche Straßen, irgendwelche Ecken, wo man sich denkt, okay, hier war ich auch noch nie, wo man seit jetzt 29 Jahren in dieser Stadt wohnt. Von daher, ja, das ist schon immer sehr interessant.
Absolut, absolut. Du sprachst das BZI an, weil du ja selber ein Jahr warst, ne?
Genau.
Welche Ausbildung hast du da gemacht? Zu was sozusagen?
Ja, ich habe mein Abitur am Berufskolleg Technik gemacht und hatte dort schon einen Schwerpunkt für Informatik. Mhm. Habe während der Schulzeit, während der Oberstufe, ein Praktikum bei der Firma Ortlinghaus in Wermelskirchen gemacht, die ja direkt an Remscheid angrenzt. Und ja, dort habe ich dann nach dem Abitur ein duales Studium begonnen. Und das ist zum einen aufgeteilt gewesen in das Studium an der Hochschule Bochum am Campus Felbert-Heidinghaus und in einer Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Das ist so der Standardausbildungsberuf für einen Elektroniker in der Industrie. Und ja, da ist es üblicherweise so, dass man für die ganzen Grundlagen im ersten Lehrjahr erstmal ins BZI geschickt wird, was insbesondere für die kleinen mittelständischen Unternehmen ja der Vorteil bietet, weil am Anfang kann man im Betrieb, wenn man wirklich keine Kenntnis hat, noch wenig wenig mithelfen.
Ja.
Und so lernt man erstmal ordentlich alle Grundlagen in einer guten Umgebung und dann ist man bereit für den Betrieb später.
Das heißt, du arbeitest jetzt auch in Vollzeit, also da, oder hast du noch irgendwie ein Studium dran gehängt? Oder?
Genau, also meine Ausbildungszeit ging ein bisschen länger. Also ich habe die Ausbildung gemacht zum Elektroniker, während ich praktisch in Teilzeit studiert habe, die ersten zwei Jahre. Die Ausbildung an sich dauert im Normalfall 3,5 Jahre. Im Rahmen dieses dualen Studiums wurde es reduziert auf 2 Jahre. Das heißt, das war schon eine sportliche Zeit.
Das glaube ich.
Da habe ich dann noch relativ wenig mich zum Beispiel für die SPD engagieren können. Mhm. Genau, aber nach dieser Zeit habe ich dann 2 Jahre die Ausbildung gemacht. Dann habe ich noch weiter das Bachelorstudium beendet und vor circa 1,5 Jahren habe ich dann mein Masterstudium beendet und arbeite seitdem Vollzeit im Betrieb.
Cool.
Und habe natürlich auch während der Studienzeit immer weiter im Unternehmen gearbeitet. Genau, sodass ich jetzt in diesem Jahr auch schon fast 10 Jahre bei der Firma bin.
Wahnsinn. Das Spannende ist, weil viele von denen, ich will jetzt nicht wieder sagen junge Wilde, weil ich es zu oft gesagt habe, aber gerade so die Generation jetzt, auch für die SPD im Rat sitzt, also so diese ehemaligen oder immer noch Jusos teilweise, ne, aber du weißt, was ich meine, also viele junge Leute dabei und viele sind noch jünger als du und studieren auch noch. Also deswegen bist du, glaube ich, der Erste, der jetzt seit einiger Zeit hier sitzt, der einfach mitten im Beruf steht sozusagen. So, ne? Das ist nochmal eine andere Nummer, finde ich.
Also. Ja, das stimmt. Das ist auch eine andere Nummer. Also ich hatte auch damals im Jahr 2020 bei der Kommunalwahl im Rahmen der Ausstellung auch schon überlegt, ob ich mich für ein Amt bewerben soll. Damals wäre es zum Beispiel die Bezirksvertretung gewesen. Mhm. Da habe ich aber relativ schnell dann für mich gesagt, okay, solange ich noch dieses duale Studium habe, lasse ich das erstmal sein mit so einem Amt, weil das merkt man dann auch meistens erst nachher, wenn man dann wirklich im Amt drin ist, wie viel Aufwand das ist. Weil das sind nicht nur die Sitzungstermine, sondern man muss sich darauf ja auch vorbereiten und am Ende summiert sich das alles zu einem doch schon größeren Zeitaufwand.
Absolut. Und jetzt hast du offensichtlich ja trotz Vollzeitjob etwas mehr Zeit. Klar, du hast Stream abgeschlossen in der Tasche.
Genau.
Und hast dann sehr schnell mehrere Sachen übernommen. So, ne? Du bist ja nicht nur Ratsmitglied, du bist ja auch noch im Vorstand.
Genau.
Ne? Bist Sprecher im Digitalisierungsausschuss. Co-Sprecher, hilf mir im
Schulausschuss. Ja, das ist schon ein bisschen Zeit. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich bei einem Unternehmen bin, wo die IG Metall die 35-Stunden-Woche durchgesetzt hat. Das heißt, es ist Vollzeit. Vielleicht nach Friedrich Merz wäre es auch inzwischen schon Teilzeit, je nachdem, wie er das rechnet.
Das stimmt.
Von daher, aber da merkt man schon, wenn man 35 Stunden hat, also 5 Stunden weniger die Woche, die man dann mehr Zeit hat, insbesondere weil die Ratstermine ja zum Beispiel auch schon am Nachmittag beginnen. Das ist schon vorteilhaft das ist nicht alles immer einfach unter einen Hut zu kriegen. Ich meine, jetzt habe ich den glücklichen Umstand, dass ich noch keine Familie habe. Also ich muss mich jetzt nicht um Kindererziehung und so weiter, Kinderbetreuung kümmern. Wenn das dann nochmal als zusätzlicher Faktor ins Spiel kommt, dann ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das, inwieweit ich das Amt so weiter ausführen könnte oder ob ich dann etwas kürzer treten müsste.
Ja, ja. Ja, ich kann aus eigener Erfahrung berichten, Kindererziehung, wenn man sich auch teilen möchte, also wenn man jetzt nicht ein super uralt klassisches Modell fahren möchte, das kostet in der Tat Zeit und 35 Stunden, ich finde ja immer bei dieser ganzen Diskussion, ne, geht ja für meine Begriffe viel zu oft verloren, da steht dann eine Zahl, ne, aber wie produktiv bin ich in der Zeit, ne? Also wenn du 35 Stunden arbeitest und davon, ich sag mal, abgesehen von dem 5-Minuten-Kaffee-Talk, der ja auch zu neuen Ideen führen kann, aber wirklich 33 bis 34 Stunden effektiv arbeitest, ist das eine andere Nummer als Menschen, die da 42 Stunden sitzen, aber die Hälfte in Meetings vergeuden oder was weiß ich, ne, ihre Arbeitszeit vertrödeln. Also was man produktiv am Ende wirklich arbeitet, darüber wird ja viel zu wenig gesprochen, meiner Ansicht nach. Ne? Also
das ist auch, glaube ich, weiterhin ein Faktor. Mhm. Und die Produktivität ist, wenn ich die Statistiken immer richtig im Kopf habe, ist in Deutschland ja noch vergleichsweise hoch. Mhm. Ob sie mal höher gewesen ist oder höher sein könnte, das kann man bestimmt immer anstreben. Ja, von daher hat der Kanzler vielleicht in manchen Punkten nicht unrecht, aber ich glaube, immer diese Reduzierung auf, ja, wir müssen einfach nur mehr arbeiten oder es kam, glaube ich, passenderweise gestern und vorgestern bei der ARD eine neue Statistik zu der Teilzeit. Mhm. Zum einen fehlt mir da auch mal die Information, wie viel ist Teilzeit? Also Teilzeit kann ja sein von einem 5-Stunden-Job pro Woche,
ja,
kann aber auch 30 Stunden sein, das ist alles schon Teilzeit.
Ja, absolut.
Und vor allem die Gründe, das kennen wir in der Remscheid ja auch, das Thema Kinderbetreuung, soweit das nicht gegeben ist, dann treten ja auch viele Leute an uns heran als Partei und sagen, ich brauche einen Kita-Platz, ich kann sonst meinen Job nicht ausführen.
Ja.
Und wenn man dann sich nicht leisten kann, dass nur einer erwerbstätig ist, dann ist das halt schon echt schnell schwierig.
Total schwierig. Und gerade so, was von uns als Gesellschaft ja ein Stück weit auch, ich will nicht ganz sagen verlangt, aber erwartet wird, ne? Ohne Ehrenamt geht nichts, ohne Lokalpolitik geht nichts, aber das müssen die Menschen, die das dann ausüben, auch irgendwann tun. Jeder hat ja dasselbe Zeitbudget und wie du sagtest, man kann, wie soll man 40, 45 Stunden die Woche arbeiten plus X, Y, Z? Das kann gar nicht funktionieren, so, ne? Das sehe ich auch so. Und am Ende des Tages, also das Fass will ich gar nicht groß aufmachen, aber ich habe mich jetzt schon auch gefragt, gerade in Zeiten oder in einem System mit einem progressiven Steuersatz, muss es dich für dich ja auch lohnen. Also wenn du dir dann am Ende auf dem Gehaltszettel anguckst, für die 5 Stunden mehr bleibt mir netto, nicht mehr so unfassbar viel, dann stellst du dir auch unabhängig von der Attraktivität der Aufgabe vielleicht auch die Sinnfrage und denkst dir, ja, wofür denn eigentlich noch? Also schwierig.
Das ist schwierig. Ja, die Frage kann ich bestätigen. Das ist schon etwas, worüber man nachdenkt oder wo ich auch von Kollegen weiß, die auch darüber nachdenken, wenn man hier und da dann doch mal das Angebot bekommt, auf 40 Stunden zu erhöhen, seine Stundenzeit, wie viel macht das dann aus? Mhm. Und ja, jetzt ist ja auch aktuell in den Medien die Einkommensteuerreform seitens der Bundesregierung.
Ja.
Bin ich auch mal gespannt, wie die dann ausgestaltet werden soll. Weil es ist natürlich, aus meiner Sicht, ist es schwierig, dann eine Maß zu finden. Auf der einen Seite
total
geht natürlich dieser Grundsatz, starke Schultern sollen mehr dazu beitragen, zu der Finanzierung des Staates. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wird Arbeit in Deutschland ja schon allgemein, auch durch die Lohnnebenkosten, durch die Sozialversicherung, vergleichsweise hoch besteuert. Mhm. Das ist in anderen Ländern ja weniger. Dafür bekommen wir natürlich in Deutschland auch echt viel, also eine Krankenversicherung, auch wenn wir immer viel, glaube ich, auch über die gesetzliche Krankenversicherung meckern. Viele andere Menschen, auch in Europa, würden sich, glaube ich, das wünschen, wenn man auf so einem Niveau meckern kann. Ja, aber trotzdem darf halt, also genau, Arbeit muss noch attraktiv genug sein. Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Da muss man gucken, wo man die Steuern vielleicht woanders herbekommt.
Wobei ja, um wieder zurück zur Politik zu kommen, auch zur Lokalpolitik, da stellt sich die viele Arbeit, die du dir machst und die ihr euch auch macht im Rat, die macht ihr ja ehrenamtlich, die macht ihr ja aus einer intrinsischen Motivation heraus, um was bewegen zu können. Ne? Genau. Wie ist es bei dir? Was hat dich irgendwann bewogen, dich lokalpolitisch zu engagieren und warum eigentlich auch in der SPD?
Ja, das ist schon was her und zwar das beginnt mit dem ersten Wahlkampf von unserem jetzt ausgeschiedenen Oberbürgermeister Burkhard Maßweis. Mhm. Und zwar, als er damals 2014 das erste Mal angetreten ist, war das auch gleichzeitig meine erste Wahl, wo ich wählen durfte. Damals war ich 17 Jahre alt. Und ja, ich habe schon, vielleicht für manche Kinder oder Jugendliche unüblich, morgens früh immer auch die Tageszeitung, die Lokalzeitung mitgelesen, weil meine Eltern das, ja, haben es praktisch vorgelebt.
Bei mir ja auch so. Man wächst dann wächst man da rein, wenn die Eltern das auch gelesen, auch tun.
Genau.
Ja, ja.
Genau, und dann, ja, ich weiß, früher fing das an, da habe ich nur den Sportteil gelesen, weil mich nur Fußball interessiert hatte. Irgendwann kam dann auch noch, ja, die lokalen Seite mit dazu. Mhm. Und dort, ja, hatte ich einfach zum einen insgesamt einen guten Eindruck von der SPD hier vor Ort. Und ich würde mal sagen, so wie ich aufgewachsen bin, wurden mir viele sozialdemokratische Werte vorgelebt. Also, wenn ich das so meine Familiengeschichte betrachte, meine beiden Großväter waren, glaube ich, aus ihrer Familie jeweils so die erste Generation an Facharbeitern. Meine Elterngeneration, die ersten, die dann auch einen Hochschulabschluss machen konnten. Und das so im Prinzip dieses typische Aufstiegserlebnis hatte man. Und ja, deswegen bin ich auch, einfache Verhältnisse wäre jetzt falsch, weil meine Eltern haben vergleichsweise doch ordentlich verdient. Und das sieht man manchmal erst später, wenn man dann merkt, okay, wenn man überhaupt schon mal sich eine Eigentumswohnung leisten kann, und dann ist man ja schon vergleichsweise privilegiert, auch wenn andere immer eine größere Wohnung oder einem Haus wohnen, das immer größer sein kann.
Ja, ja.
Von daher habe ich auch schnell auch, ich sag mal, in meinem Aufwachsen mitbekommen, dass ja zum einen es wichtig ist, dass man die Sachen selber erarbeitet, dass man aber gleichzeitig aber auch schaut, dass man Sinn für die Gesellschaft hat, dass man jetzt nicht nur auf sich selber schaut, sondern auch gucken kann, was kann ich denn für die Gesellschaft tun oder gucken, dass es auch anderen besser geht.
Das heißt, du bist dann irgendwann auch in die Partei eingetreten im Zuge dessen oder in der Nachfolgezeit wahrscheinlich?
Genau, das war während des Wahlkampfs noch. Okay. Da war ich bei einer Veranstaltung auf dem Hohen Hagen im dortigen Stadtteil im Gemeindezentrum und dort war damals das erste Muttertagscafé, der ist mir Remscheid, wurde dort veranstaltet. Ja, und das, weil meine Mutter dort oben in der Kirchengemeinde zu dem Zeitpunkt auch gearbeitet hat, ja, war ich eh häufiger dort und dann später dachte ich mir, okay, jetzt dann die erste Wahl, informiere dich doch zum einen mal, wann kann man schon mal den Oberbürgermeisterkandidaten direkt sehen und dann auch mit ihm sprechen und ja, das konnte ich an dem Tag auch und dann habe ich auf dieser Veranstaltung noch unseren Parteigeschäftsführer Antonius Capino angesprochen, ob ich mir die SPD dann nicht mal anschauen kann. Und ja, wie Antonio so ist, hat er natürlich das sofort aufgegriffen und hat mich dann, glaube ich, ein paar Tage später dann ins Büro eingeladen, wo ich dann auch mit unserer damaligen JUSO-Vorsitzenden Nadine Gede, die jetzt unsere Fraktionsgeschäftsführerin ist, hatte schon praktisch ein erstes Willkommensgespräch. Damals war ich noch nicht eingetreten, aber es war so ein Kennenlernen. Und ja, dann habe ich schnell so ein bisschen auch durch diesen aktiven Wahlkampf mitgemacht, viele Leute kennengelernt. Genau, und seitdem bin ich dabei.
Hast schon alter Hase, ne? Von wegen jung.
Ja, genau.
Das also 12 Jahre dabei ist ja schon einiges.
Das stimmt, das stellt man manchmal auch erschreckend fest, wie schnell so 12 Jahre vorüber sein können. Genau, aber verglichen mit anderen, die
das ist
immer noch jung.
Genau. Gleichzeitig, wenn du jetzt mal diese 12 Jahre nimmst, was haben die, kann man das sagen, was haben die so mit dir gemacht? Haben die dich verändert? Also würdest du sagen, diese lokalpolitische Arbeit hat dich ein Stück weit auch geprägt in gewisser Hinsicht, gewissen Ansichten, Haltungen?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat, man kann das persönlich sehen. Also ein Grund, warum ich mich damals für die SPD oder generell parteipolitisches Engagement entschieden habe, ist, weil ich zu der Zeitpunkt, ich hatte noch kein Engagement. Mhm. Meine Schwester zum Beispiel hat sich in der Kirchengemeinde engagiert. Mhm. Ich selber hatte für mich irgendwie so derzeit noch nichts Würdiges gefunden, was man so als Hobby-Ehrenamt nebenbei machen kann.
Ja.
Das hat mich natürlich geprägt. Also so eine Partei von innen kennenzulernen, nicht immer nur das, was man von außen in den Medien mitbekommt, ist interessant. Man kriegt mit, wie entstehen Entscheidungen. Man versteht manchmal besser, warum sind manche Sachen nicht möglich, warum dauern manche Sachen so lange. Wie entsteht eine Willensbildung in einer Partei? Sowas lernt man natürlich kennen. Und am Ende lernt man auch viel, sag mal, über sich selbst. Gerade auch schon mal in dem Alter, wo ich jetzt angefangen habe, in den 20ern dann groß geworden, habe ich dann auch angefangen, immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Dann ist man dann ja in den Ortsvereinsvorständen gewesen. Mhm. Oder bevor ich jetzt in den Rat als Ratsmitglied eingezogen bin, konnte ich im Schulausschuss die Kommunalpolitik als sachkundiger Bürger kennenlernen. Mhm. Ja, und das ist aus meiner Sicht auch gut gewesen, dass ich das so schrittweise gemacht habe.
Ja.
Ja, und das prägt mich schon. Also das ist, glaube ich, können manche Menschen von außen besser beurteilen. Aber ich glaube, wenn man mir vor 10 Jahren gesagt hätte, du wirst mal in einem Haustür an gefühlt hunderten Türen geklingelt haben, war das, glaube ich, für mich damals eher schwer vorstellbar, weil ich dann doch immer eher ein eher schüchterner, zurückhaltender Mensch war. Das zum Teil auch immer noch bin. Das kriegt man, glaube ich, nie ganz abgelegt. Mhm. Aber ja, inzwischen bin ich da sehr routiniert. Wenn ich mal in so einem, ich nenne es bei mir immer so ein bisschen im Wahlkampfmodus bin und einen Samstag nach dem anderen an Infoständen stehe, dann geht das sehr automatisiert irgendwann, dass man geübt darin ist, Leute anzusprechen.
Ja.
Genau. Und dann auch ja, lernt, wie man mit verschiedenen Menschen umgehen muss, weil man kriegt dann so Haustüren von, oh, wie schön, dass mal jemand da ist von, ach so, sie sind von der SPD, und dann wird einem sofort die Tür vor der Nase zugeknallt. Da kriegt man alle möglichen Reaktionen mit, leider.
Das glaube ich sofort. Also das habe ich ein paar Mal gedacht. Wir haben das ja auch mit vielen, vielen Videos auch damals begleitet und so auf Social Media. Und ich habe immer gedacht, so, boah, also an so einem Stand ist nochmal eine andere Nummer. Da stehst du und Menschen kommen entweder oder kommen halt nicht oder sowas, ne? Aber so diese Kaltakquise, auch mit dem Sven Wolf damals von einer Tür zu anderen, oder Leute, Hut ab. Also ja. Das ist schon kein Mal eben, glaube ich, ne? Also es muss auch, irgendwann musst du auch so eine gewisse, glaube ich, Schmerzfreiheit entwickeln, sonst hörst du auf, ne? Also gerade wenn die Tür halt zugeknallt wird, ne? Das ist ja dann, okay, genau. Weiter. Sonst geht's ja nicht. Das geht es ja, glaube ich, gar nicht.
Ne? Genau, man muss meistens dann einfach sofort weitermachen. Ich habe aber auch Tage gehabt, wo ich selber gemerkt habe, da war ich jetzt vielleicht nicht ganz auf der Höhe, weil man schon zum Beispiel einen anstrengenden Arbeitstag hatte und dann, also ich habe das im letzten Sommer dann viel nach meiner normalen Freizeit, dann mal so zwischen 17 und 20 Uhr gemacht. Das ist so ein Zeitraum, da kann man Leute erreichen, in der Regel zu Hause. Ja, genau. Und da gibt es auch manchmal Tage, wo man selber merkt, okay, das wird ja heute, glaube ich, nichts mehr. Oder auch, ja, da habe ich das dann reingelassen und mir gedacht, okay, vielleicht belaste ich es einfach beim Flyer einzuwerfen.
Ja. Es war auch eigentlich auch dann auch wieder gut, die Grenzen kennenzulernen, ne? Zu merken, okay, heute geht's nicht, ne? Also die Grenzen hast du auch in der kommunalen Arbeit, dass du irgendwann auch merkst, okay, der Kompromiss, der lässt sich machen, das lässt sich durchsetzen, das halt nicht so, ne? Also ist das diese gesamte, sagen wir mal, auch jetzt lebst du es ja auch erst ein halbes Jahr im Rat, diese Debattenkultur, ne? Mhm. Auch festzustellen, okay, da komme ich mit Argumenten weiter, da vielleicht nicht. Wie würdest du das so auch nach diesem halben Jahr jetzt so einschätzen? Macht das Spaß? Ist es auch schon mal frustrierend? Oder ist es vielleicht auch noch auch zu früh, um da Fazit zu ziehen?
Ja, also ich glaube, für ein Gesamtfazit wäre es jetzt zu früh. Mhm. Also ich bin jetzt noch am Anfang, wo ich auch viel erstmal reinkommen muss. Genau, weil auch wenn man denkt, okay, ich habe jetzt schon viel als sachkundiger Bürger schon gesehen. Mhm. Das war aber ein Ausschuss. Und gerade der Schulausschuss ist auch ein spezieller Ausschuss. Der ist vergleichsweise groß. Man hat viele Interessen.
Emotionales Thema.
Genau, es sind viele emotionale Themen dabei. Dann hat man die schwierigen Zuständigkeiten zwischen den inneren Schulangelegenheiten, wo das Land für zuständig ist, und die äußeren Zuständigkeiten, wo dann die Stadtverwaltung als Schulträger vor Ort zuständig ist. Genau, da kann man immer wieder neu lernen. Also es ist auch gerade am Anfang manchmal echt schwierig, wenn man diese ganzen Tagesordnungspunkte einer Sitzung anschaut, herauszufinden, worum geht's gerade in diesen Tagesordnungspunkten. Was ist, soll mir diese Mitteilungsvorlage sagen? Mhm. Weil vieles kann oder muss auch juristisch halt immer sehr korrekt formuliert sein, was natürlich für mich als Nicht-Juristen schwierig ist.
Ja.
Genau, da geht es ja anderen Personen, wie jetzt unserem Vorsitzenden, dem Daniel, einfacher.
Ja.
Der kennt das durch sein Studium. Aber das ist Teil der, oder das macht aus meiner Sicht Kommunalpolitik aus, zeigt aber einerseits auch irgendwann die Grenzen auf, also auch zeitlich gesehen. Es ist schwierig, sich mit allen Themen wirklich bis ins Detail zu beschäftigen.
Ja.
Das ist aber bei uns in der Fraktion, ja, versuchen wir das in der so zu machen, dass es Leute gibt, die jeweils gewisse Themenbereiche abdenken. Also meine Spezialisierung ist dann ja auf den Digitalisierungsausschuss, wo aber auch Stadtmarketing mit dabei ist. oder dann halt den Bereich Schule. Und ja.
Genau. Warum die beiden gerade? Gerade auch der Digitalisierungsausschuss, was reizt sich daran am meisten?
Ja, da vielleicht zum Schulausschuss nochmal vorab. Dem bin ich ja mehr oder weniger so
reingerutscht. Mit groß geworden fast.
Genau, als nicht Schüler, aber als jemand, der gerade noch von den Schulen kam. Und im Schulausschuss ist bei uns eigentlich immer wird sich über interessierte Menschen gefreut. Und ja, natürlich fand ich das interessant, auch mal zu sehen, wie sowas abläuft, was dort gemacht wird. Und seitdem bin ich halt hängen geblieben. Also wenn man einmal in so einem Thema drin ist, dann möchte man das auch gerne weiterführen. Und ja, der Digitalisierungsausschuss kam dann neu im Laufe der Konstituierung mit dazu. Mhm. Den gab es bisher auch als einzelnen Ausschuss nicht. Mhm. Der war, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, vorher Teil des Hauptausschusses, dieser Bereich Digitalisierung. Und dann hat man einerseits aus Digitalisierung rausgenommen, man hat den Bereich Bürgerservice aus dem damaligen Ordnungsausschuss rausgenommen und dann kam noch Stadtmarketing dazu. Ist manchmal eine komische Mischung, aber das lässt sich von den Zuständigkeiten, Zuschnitt manchmal nicht anders da machen. Mhm. Ja, und Digitalisierung ist so ein bisschen bei mir dann jobbedingt, wurde ich dann schnell gefragt, ob ich da nicht rein möchte. Mhm. Ja, weil als Informatiker, der selber
klar
jeden Tag mit Softwareprogrammierung zu tun hat, hat man natürlich nochmal gewisse andere fachliche Einblicke.
Absolut, ja. Was sind so Themen, bleiben wir mal bei der Digitalisierung, was sind Themen, die gerade du ihr da jetzt in Remscheid auch voranbringen könnt und wollt?
Das ist auch vergleichsweise vielseitig. Mhm. Das betrifft zum einen Sachen wie den Glasfaserausbau, der ja auch, wie man bei vielen Baustellen stadtweit sieht, der schreitet voran. Mhm. Manchmal wundert man sich, wie schnell diese Baustellen aufgebaut und wieder abgebaut sind. Ja, und ich glaube, also auch ich habe jetzt seit ein paar Monaten Glasfaser bei mir in der Wohnung. Das merkt man dann auch schon, dass es nochmal
eine
stabilere Leitung ist.
Schneller und stabiler, ja.
Genau, schneller und stabiler. Ja, das geht aber auch darum, jüngst wurde jetzt auf der Alleestraße, basieren glaube ich auf einem Antrag von der Ampel in der letzten Wahlperiode, freies WLAN installiert.
Ja.
Und ja, andere Themen sind aber zum Beispiel auch die Remscheid-App, also die App der Stadtverwaltung, wo man digitale Services einrichten kann. Mhm. Und allgemein merkt man aus meiner Sicht, es kommt beim Bereich Digitalisierung, insbesondere was diese ganzen Servicetätigkeiten, Amtsgänge angeht, kommt so langsam Schwung rein, sowohl vom Bund. Mhm. Das betrifft ja zum Beispiel Fahrzeuganmeldungen oder auch ja so ein digitales Wallet ist ja von Bundesebene zum Beispiel im Gespräch. Mhm. Und da kommen irgendwann auch die Fragen, ja, was müssen wir bei der Umsetzung hier vor Ort beachten? Mhm. Und gleichzeitig, welche Vorgänge können wir hier vor Ort selber schon digitalisieren? Oder wie gut kriegen wir das, unsere Verwaltung darauf hingearbeitet? Ja, das ist aber auch noch ein Bereich, wo ich auch noch sagen muss, da muss ich mich noch ein bisschen reinfinden, wie sowas funktioniert. Genau, da ich in dem Bereich jetzt vorher kommunalpolitisch wenig zu tun hatte.
Jetzt gilt Deutschland allgemein ja so ein bisschen als die Digitalisierungs-, ich will nicht sagen Muffel, aber andere sind dann doch auch durchaus schneller als wir. Ist das was, was einen nochmal zusätzlich antreibt, wo man auch aufpassen muss, dass man nicht vielleicht ungeduldig werden darf, ne? Im Sinne von Wettbewerb, keine Ahnung, Europa oder weltweit. Wie erlebst du das oder wie siehst du das?
Ja, ich habe es selber letztes Jahr, als ich nach Norwegen gereist bin, gemerkt. Also wir haben uns vor der Reise noch überlegt, ja, müssen wir jetzt eigentlich schon mal ein bisschen Bargeld hier vor Ort besorgen.
Vergiss es.
In der Tasche hat. Haben wir schnell gemerkt. Also wir wussten ja schon gerade, die Skandinavischen.
Ja, Skandinavien brauchst du gar nichts mehr an Bargeld.
Aber jetzt auch, ich war fast 3 Wochen dort vor Ort. Ich kann dir nicht sagen, wie ein norwegischer Geldschein aussieht.
Ich wollte sagen, Spanien hat ja den Euro, aber ich hatte auch in Spanien keinen einzigen Euro in der Hand, weil alles mit dem Handy, ne?
Ja, genau. Und sowas merkt man dann hier. Dort schreitet das, insbesondere glaube ich so seit der Corona-Pandemie, auch das digitale Bezahlen durchaus weiter voran. Auch ich habe viel weniger Bargeld dabei. Mhm. Aber es gibt dann doch immer die Momente, gerade so bei Stadtteilfesten merkt man dann so, da braucht man es dann doch. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass da zum Beispiel Norwegen auch weiter ist, was sowas angeht. Doch, da habe ich auch ein konkretes Beispiel, da auch bei so kleinen Kirchen, wo man Eintritt zahlen musste, da hat man einfach, ich sag mal so eine Art Paypal-Link, kriegen wir in Deutschland vielleicht jetzt einfacher umgesetzt mit Vero von diesem vom europäischen PayPal, so ähnlich wird es ja genannt. Genau, sowas merkt man dann schon, dass die anderen Länder davor sind und das ist natürlich ein Ansporn. Gleichzeitig finde ich, ist es aber auch wichtig, auch so ein bisschen aus meiner eigentlichen Erfahrung im Job, wo ich auch praktisch Software im Unternehmen mache für interne Digitalisierung. Mhm. Oftmals muss man halt diese Prozessfragen klären. Also, also einfach nur einen bis alten Prozess mit digitalen Tools zu machen, ist zwar erstmal ganz nett. Mhm. Habe ich aber auch selber gesehen, also für einen Kommunalpolitiker, also für ein Amt, muss hier zum Beispiel ein erweitertes Führungszeugnis beantragen. Mhm. Und dort, ist man dann, weil zum einen selber erfreut, dass es schon online ging, weil ich auch keine Lust hatte, jetzt noch einen Amtstermin zu machen. Mhm. Aber dann landet man da bei einer Webseite, die aussieht wie vor 2008, 2009, weiß ich nicht, wo man dann so Probleme hat wie, das Feld ist nicht lang genug.
Herrlich.
Mhm. Genau. Ja, da merkt man dann, okay, ein bisschen Arbeit haben wir da noch vor uns und vor allen Dingen, also Digitalisierung ist aus meiner Sicht, das ist ein laufender Prozess.
Ja, total.
Also da ist man nie wirklich fertig mit, weil zum einen arbeitet die digitale Welt einfach sehr schnell.
Mhm. Von KI mal ganz abgesehen, die arbeitet noch schneller.
Genau, KI ist nochmal ein extremer Beschleuniger geworden.
Ja.
Aber auch allein das Design, mobile Geräte kommen irgendwann dazu,
oder
kamen dazu, aber auch die verändern sich.
Das ist ein spannendes Thema. Genau. Das heißt, du kannst nicht einen Prozess A, der bisher immer analog war, einfach sozusagen kopieren in die digitale Welt, sondern der ganze Prozess verändert sich. Die Menschen, die daran arbeiten, verändern sich. Die Abläufe verändern sich bis hin zum banalen Feld, wo ich irgendwas eintrage, was sich verändert. So, ne?
Ja. Genau.
Das ist spannend.
Das ist auch eine Sache, die kann ich zumindest so verwaltungsextern schwer beurteilen, wie die Prozesse sind. Aber da gibt es daran, oder das ist eigentlich auch das Ziel, was die Verwaltung dann selber haben sollte, ihre eigenen Prozesse zu hinterfragen, aufzustellen. Und aus Gesprächen mit Sven Wolf, unserem jetzigen Oberbürgermeister, weiß ich, dass das auch durchaus bedacht wird und auch, glaube ich, der Fokus in den kommenden Zeit darauf gelegt wird. Leider haben wir dann im Bereich Digitalisierung oftmals das Problem mit dem Föderalismus. Also hier vor Ort können wir oder wickelt die Verwaltung oft auch Sachen ab für Aufgaben von anderen Behörden eigentlich oder anderen Ebenen, für Länder oder Bundesebene. Und da muss man dann ja auch da müssen zum einen die Systeme miteinander arbeiten können, verstehen können. Da hört man ja auch oft, die Informationen sind eigentlich da, aber man kriegt sie nicht zusammen. Mhm. Ich glaube, ist oder war in der Vergangenheit ein häufiges Problem bei Ermittlungsarbeiten von Polizeibehörden. Insbesondere, wenn irgendwas länderübergreifend ist, kann ich mich aber auch aus einer Doku, glaube ich, von Steuerhinterziehung im Bereich CumEx, auch da, glaube ich, Finanzbehörden unterschiedlicher Länder, die miteinander reden müssen, ganz anscheinend schwieriges Thema. Und ich glaube, da muss man hinkommen, dass man irgendwie, und da können wir vor Ort aus meiner Sicht aber nur einen Teil dazu beitragen.
Das ist so.
Da ist man dann doch, auf Land und Bund in erster Linie angewiesen. Mhm. Und das, aus meiner Sicht ist es auch nötig, dass man an manchen Stellen diesen Föderalismus-Gedanken hinten anstellt, weil das manches geht einfach nicht.
Aber was man natürlich bei dir sehen muss, ist das die spannende Kombi in dem Fall, dass sich ja Digitalisierung auch in den Schulen logischerweise mehr durchsetzt. Das heißt, da überscheiden sich ja die Themenfelder ein Stück weit. Ne? Du kannst wahrscheinlich vieles, was du da in dem einen Ausschuss mitbekommst und vorantreibst, in Teil auf den anderen übertragen, ne?
Genau, das ist, das überschneidet sich. Ich meine, Digitalisierung ist ja auch ist ja so ein übergreifendes Thema.
Ja.
Also das könnte man auch im Gesundheitsausschuss zum Beispiel gut anbringen. Dort geht auch, kein Krankenhaus geht analog.
Das stimmt.
Also gerade wenn man sich mal überlegt, was da an IT hinter in so einem Krankenhaus steckt, das ist schon ordentlich. Mhm. Im Bereich Schulen auf jeden Fall. Das war das Hauptthema aus der vergangenen Wahlperiode, als während der Corona-Zeit es darum ging, dass wir Züge digitaler Endgeräte bereitstellen können.
Ja.
Das ist auch eine der Hauptaufgaben der Schulverwaltung, ist es, einen Medienentwicklungsplan zu erstellen und immer vorzuschreiben. Das klingt erstmal sehr fachlich, aber dort stecken die Summen drin. Früher waren das weil es noch verhältnismäßig eine kleine Position im Haushalt, weil da wurde hier und da vielleicht mal Beamer gemacht oder früher, ich bin auch damit groß geworden in dem im Gymnasium, dass es einen Computerraum gab für die gesamte Schule.
Ja, ich auch. Und ein Overhead-Projektor.
Genau, die Overhead-Projektor natürlich. Also auch bei mir, ich habe noch wenig zum Beispiel, daran merkt man, dass man ja doch schon seit vor 10 Jahren Abitur gemacht hat. Auch den ganzen Whiteboards und so weiter, die kamen in Einzelfällen bei uns im Einsatz, aber ja, heutzutage ist das ja flächendeckend im Einsatz. Und das kriege ich dann doch so mal von unseren jüngeren Jusos mit, wie stark die Schule gewandelt hat. Mhm. Und das ist schon interessant zu
eigentlich
sehen.
Eigentlich auch gut, dass man das so, dass es sich ein Stück weit verändert.
Genau, das ist, würde ich sagen, in vielen Punkten auch gut. Aber stellt natürlich auch dann die Verwaltung oder auch die Politik vor großen Herausforderungen. Denn eine Kommune wie Remscheid, die wenn man sich den Haushalt anguckt, zu kämpfen hat, dann sind die Summen, die dort aufgerufen werden, schon echt hoch. Mhm. Glücklicherweise ging das während der Zeit durch auch Mittel des Landes und des Bundes. Also gab es ja den Digitalpakt zum Beispiel. Mhm. Und nur da sind wir jetzt inzwischen eigentlich so weit. Die Geräte müssen bald auch dann mal ausgetauscht werden. Mhm. Jeder weiß, so ein iPad oder andere Geräte, Laptops, Tablets, die halten jetzt nicht ewig. Okay. Also ich glaube, da ist so ein Alter von 5 Jahren wird da ungefähr anvisiert. Wenn das viel in Benutzung ist, dann ist der Akku irgendwann
tot.
Am Ende.
Ja. Dann gibt es doch keine Software mehr, ne? Also ich glaube, bei Apple-Geräten ist das so nach 7, 8 Jahren, 9 Jahren, ich habe selber ein paar, dann ist das irgendwann, kriegst du kein Update mehr dafür. Dann gehen die davon aus, nach 10 Jahren holt er sich ein neues so ungefähr.
Genau,
ne?
Ja.
Jetzt machst du all die Sachen als Remscheider in Remscheid, ne? Und wir sind ja ein Podcast, in dem es auch darum geht, stolz auf Remscheid sein zu können und zu dürfen. Ne? Warum und wofür treibt dich diese ganze politische Arbeit gerade hier in Remscheid an? Also was ist das, was Remscheid für dich ausmacht und warum du dich auch künftig hier einbringen wirst?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht als Fun Fact voraus. Ich bin zwar, also ich würde mich selber auch als Remscheider bezeichnen. Offiziell wurde ich aber in Wermelskirchen im damaligen Krankenhaus geboren. Habe aber immer in Remscheid gewohnt. Und bin aus meiner Familie, die kommt eigentlich, kommen meine Eltern beide aus Rheinland-Pfalz. Mhm. Deswegen habe ich zum einen immer so ein bisschen einen Vergleich, wie es auch woanderswo aussieht. Ja. Und ich finde, Remscheid hat dann doch immer wieder einen gewissen Charme. Also wenn man dann, woanders war.
Ja, ja.
Das lässt sich manchmal, glaube ich, schwer beschreiben. Und auch, klar, natürlich fällt es mir immer leicht, an andere Städte zu schauen und gucken, die haben irgendwie etwas, was wir hier nicht haben, nicht in der Form haben. Wir haben, keine Ahnung, nicht so eine tolle Einkaufsstraße wie andere Städte.
Ja,
also woran ich merke, dass Remscheid, also wo es sich lohnt, für Remscheid zu kämpfen, ist, dass viele Menschen doch einen Willen haben, etwas für Remscheid zu tun. Mhm. Ich glaube, manchmal wissen sie nicht genau, wie sie sich engagieren können, wo sie sich einsetzen können. Aber ich finde, Remscheid hat zum einen ist aus meiner Sicht Remscheid nicht immer so schlecht, wie man es denkt. Wir haben zum einen eine sehr lebenswerte Stadt, wenn man viel in die Natur kann, ins Grüne. Und wir haben natürlich auch unsere Baustellen, aber ich finde, es lohnt sich, diese anzupacken. Also so ein Freibad Eschbachtal zum Beispiel, das hat jetzt eine lange Durststrecke hinter sich. Die Bauarbeiten sind jetzt aber im vollen Gange und ich glaube, das wird ein sehr cooles, schickes Freibad, wenn das fertig ist.
Ja.
Und das ist so ein bisschen mein Antrieb. Also ich kenne natürlich auch viele aus meinem Abiturjahrgang, aus der Zeit am Gymnasium, die jetzt nicht mehr hier sind. Was ich natürlich individuell immer verstehen kann, sei es wegen dem Studium gewesen oder keine Ahnung, der Liebe wegen der Arbeit wegen, zieht man ja schon mal weg, das kann passieren. Ja. Kann ich für mich auch nicht ausschließen, dass es irgendwann mal der Fall sein wird. Aber ich finde, man macht es sich ein bisschen zu einfach, immer nur über Remscheid zu meckern oder nichts zu tun. Und das ist, um den Bogen wieder zu schließen, fand ich damals in dem Wahlkampf 2014 von Burkhard Maßweis und der SPD Remscheid gut. Dort wurde ja, glaube ich, das zum ersten Mal dieses Motto Stolz auf Remscheid hervorgehoben. Und ich finde, es stimmt. Also das hat damals ja auch, würde ich sagen, auch parteiübergreifend einen gewissen Enthusiasmus ausgelöst.
Ja.
Passenderweise war, glaube ich, in dem Jahr damals auch noch so dieser WDR-2-Tag 2014 in Remscheid auf dem Schützenplatz. Und es war zum Beispiel eine Großveranstaltung, wo man merkt, nee, Remscheid kann sowas auch.
Ja.
Und ich glaube, wir haben viel Potenzial. Genau, und deswegen finde ich, lohnt es sich zu engagieren. Und ja.
Cool. Ja. Besseres Schlusswort gibt's gar nicht. Und das waren, glaube ich, die mit kurzweiligsten 40 Minuten. Seit einiger Zeit. Wahnsinn. Ja, super gut. Ich danke dir. Ich würde sagen, dabei belassen wir es, weil das war so schön auf den Punkt am Ende. Und wir haben ja auch noch den ganzen Sommer vor uns und wollen auch ein bisschen Sonne genießen. Deswegen vielen, vielen Dank. Danke euch fürs Zuhören und bis bald.
Bis dann.